die USA schwächeln und solltest du jetzt eher in Europa-ETFs investieren?
Das ist schon so ein Thema, ne? Irgendwie ist so dieses gefühlte, ich will nicht sagen Heimatverbundenheit, aber kommt einem Europa einfach gerade näher vor, und das hat ja auch Beweggründe, weil Europa zumindest dieses Jahr ja besser gelaufen ist als die USA.
Ja, und die Frage diskutieren wir in dieser Folge, gell, ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, genau, bevor es losgeht, haben wir noch so eine kleine Ankündigung. Es ist eigentlich keine echte Ankündigung, es passiert ja im Endeffekt nichts für euch. Unser Podcast bleibt nämlich auch weiterhin da, wo wir es beeinflussen können, frei von der Werbung von Drittanbietern.
Genau.
Das heißt zum Beispiel auch, bei uns wird es kein zusätzliches Abo für Premium-User zum Beispiel bei Spotify geben, wo du irgendwie für extra Inhalte nochmal bezahlen kannst oder sowas. Oder wir setzen auch nicht irgendwo Werbepausen, die dann von Streaming-Anbietern genutzt werden können, weil wir eben wollen, dass du unsere Inhalte gut nutzen kannst und sie dir weiterhelfen und du sie halt auch, wo wir es in der Hand haben, ohne Werbung anhören oder anschauen kannst. Klar, es gibt zum Beispiel, wenn du oft bei diesen Gratis-Abos oder generell zum Beispiel auf YouTube, gibt es natürlich Werbung, das können wir nicht beeinflussen.
Klar.
Aber da, wo wir es in der Hand haben, wollen wir einfach, dass es weiterhin keine Werbung gibt.
Und mir persönlich ist auch wichtig, dass ihr so weit wie möglich da eben keine Werbung angezeigt bekommt, deren Inhalt wir natürlich überhaupt nicht beeinflussen können, weil da wird schon ab und zu mal, auch wenn ich Podcasts höre, Werbung gerade bei Finanzpodcasts angezeigt, wo ich so ein bisschen mir die Nackenhaare aufstellen. Und zum anderen ist mir einfach auch wichtig, wie du es gesagt hast, dass die Inhalte für alle verfügbar bleiben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du über diesen Podcast mal eine gute Lösung schlichtweg findest, egal für welches Produkt auch immer, dann kannst du unsere gemeinnützige Arbeit auch einfach durch den Klick auf einen entsprechenden Affiliate-Link entweder unter diesem Podcast oder auch auf unserer Webseite oder in unserer App unterstützen. Dann bekommen wir einen kleinen Obolus dafür und damit finanzierst du auch diesen Podcast mit.
Und ansonsten bleibt dir natürlich die Option, dass du Finanztipp-Unterstützerin oder Finanztipp-Unterstützer werden kannst. Und damit hilfst du uns, unsere Arbeit weiter auszubauen, gerade auch bei Themen, mit denen wir niemals Geld verdienen könnten. Zum Beispiel zu Mietverträgen, Arbeitsverträgen, Unterhalt für Kinder, solche Dinge. Und du bekommst dann quasi auch so ein paar kleine Goodies, gibt es zusätzlich. Alle unsere Inhalte sind für alle Nutzer gleichermaßen zugänglich, aber du kannst zum Beispiel dann mal Tickets gewinnen für ein Event, wo du unser Team kennenlernen kannst, also Saidi, Hermann, Tina oder mich. Und falls du jetzt sagst, ich würde das gerne machen, aber bei mir ist einfach das Geld knapp, dann freut es uns natürlich auch ganz genauso, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und uns eine gute Bewertung gibst, ganz egal, wo du den Podcast anhörst oder auch anschaust.
Und wie du Finanztipp-Unterstützerin und Unterstützer werden kannst, das findest du bei einem Link in den Shownotes heraus.
Dann wenden wir uns mal Europa und den USA zu. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt ja einerseits in den USA viel Unsicherheit. Es gab ja auch so ein bisschen zu Recht Kursverlust durch Unsicherheiten, die da entstanden sind. Und gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man so mit Leuten redet und auch Kontakt mit Nutzerinnen und Nutzern hat, es gibt schon auch so eine generelle Genervtheit von diesem Dauerthema USA und die Politik der USA und was macht Donald Trump
hin und her
als
vor
nächstes?
Allen Dingen, ja.
Wieso machen wir jetzt wieder das Gegenteil von dem, was wir vor 2 Wochen machen wollten? Und also es gibt so diese Kombination aus Unsicherheit und so ein bisschen Frust, glaube ich.
Und was man nicht unterschätzen darf, du hast gerade was so nebenbei angesprochen, ja, dass die Verunsicherung in den USA selbst, die ist, würde ich sagen, mal mindestens so groß wie in Europa. Natürlich gibt es bei uns dieses ganze Thema mit Russland und dem Ukraine-Krieg noch dazu, ja, aber das darf man nicht unterschätzen, wie groß auch die Verunsicherung selbst an, insbesondere an amerikanischen Märkten ist. Das ist nicht nur das, was sozusagen von Trump auf Europa abstrahlt, sondern natürlich auch in den USA selbst.
Und natürlich auch die, also wenn es da an den Märkten auf und ab geht, das beeinflusst da ja auch die Altersvorsorge
von
viel mehr Leuten noch als bei uns im gleichen
Genau, das Maße. Kann man sich noch gar nicht vorstellen. Natürlich gibt es einen Anteil von ETF-Anlegern oder einen gehörigen Anteil von ETF-Anlegern mittlerweile in Europa und in Deutschland, aber die sind leider, das muss man ja ganz klar sagen aus unserer Perspektive, immer noch in der Minderheit, zwar ist es eine schon ordentliche Minderheit, aber immer noch in der Minderheit, aber die große Mehrheit in USA, da hängt ein nicht zu vernachlässigender Anteil der eigenen Altersvorsorge, in vielen Fällen eben Pensionskassen, hängen eben am Aktienmarkt. Und wenn es da wie im April mal 20% nach unten geht, dann hat es direkte Auswirkungen.
Ja, und parallel lief es ja an den europäischen Börsen und auch in den Schwellenländern lief es ja gut. Also
ja.
Im Frühjahr und Frühsommer, würde ich jetzt mal so sagen. Und da ist natürlich die Frage, naja, sollte man jetzt einen Strategiewechsel machen und halt stärker auf die alte Welt setzen oder Europa und die Schwellenländer.
Genau, und da muss man aufpassen, da kommen wir gleich noch dazu, dass man die richtige Perspektive hat. Denn es ist richtig, wenn man sich das jetzt zum Beispiel, das ist ja eine häufige Statistik in irgendwelchen Depot-Apps, sonstigen Apps, Webseiten, dass man sich das seit Jahresbeginn anschaut. Wenn man sich seit Jahresbeginn anschaut, dann ist, wenn man je nachdem, wie man es jetzt sich hier gerade anschaut, aber so ein MSCI World jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge ja aufnehmen, so knapp im Minus. Und wenn du dagegen zum Beispiel einen MSCI Europe nimmst, einen europäischen Aktienindex, dann ist der im Plus. Und jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen, ist es sogar schon einige Prozentpunkte, die da Unterschied sind. Aber es ist halt auch eine sehr kurzfristige Betrachtung, die jetzt zum Beispiel auch gerade vom Handelsblatt aufgegriffen wurde. Da ist die Aussage auch ganz klar, man kann da jetzt da über eine Depot-Beimischung nachdenken. Das kann man durchaus drüber nachdenken. Aber man muss natürlich, und da kommen wir jetzt bestimmt gleich drauf, nicht sich von so kurzfristigen Entwicklungen zu stark beeinflussen lassen.
Genau, das wäre für mich auch so das erste Problem. Es ist natürlich ein kurzfristiger Trend, den man da jetzt sieht. Und das Problem mit kurzfristigen Trends ist ja, man rechnet dann innerlich so damit, dass sich das verfestigt, genau, und dass die neue Zukunftserwartung ist. Aber es gibt keine Garantie, dass egal welche Sache auf die Zukunft übertragbar ist.
Es ist so eine Art von Mindset-Änderung. Ne? Ich nehme das jetzt irgendwie als gegeben an, ich speichere irgendwie ab. USA sind riskant, Europa sind ein Stück weit verlässlicher. Und wie du gerade sagst, du misst dann in Zukunft auch alle weiteren Entwicklungen daran, obwohl die Grundannahme fraglich ist, sage ich jetzt mal zumindest.
Wir haben zum Beispiel mal interessanter ähnlicher Effekt. Wir haben mal im Finanztipp-Mitarbeiterkreis, noch im alten Büro, haben wir mal Der Preis ist heiß gespielt, ja, mit Tina, unserer Kollegin, und mir. Und Tina und ich haben damals eine Frage vorbereitet. Da ging es um den Kilopreis von Keksen. Das waren so Kekse mit einer beliebten Nuss-Nougat-Creme aus Italien. Und wir haben dann quasi, davon gibt es auch so eine Doublette von so einer Discount-Marke. Und wir haben beide auf den Kilopreis die Leute raten lassen. Man denkt ja immer, das Discounterprodukt ist viel, 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 viel billiger. Und da war es tatsächlich so, wenn man dann auf den Kilopreis schaut, also das Discounterprodukt war viel billiger, aber die Packung war auch viel kleiner. Und das war einer der wenigen Fälle, in dem eigentlich beide Produkte ähnlich teuer waren. Also klar, das Discounterprodukt war billiger, aber jetzt nicht. Also du warst so in dem Bereich, das Kilo kostet irgendwie 6,90 und 7,40, also in einem eigentlich ähnlichen Fahrwasser. Und du würdest ja erwarten, so das Discounterprodukt kostet aufs Kilo irgendwie 6 Euro und das andere 7,40 oder so. Und das ist ja auch so ein bisschen mal, nur weil es den generellen Trend gibt, ist es halt auch nicht auf jedes Produkt in einem Supermarktregal übertragbar, dass die Preise da überall, die Differenzen zwischen quasi Discounter und Marke überall gleich sind. Und genauso sind halt Trends an der Börse nicht auf morgen übertragbar.
Und ich muss mich als Investor oder als Anlegerin oder Anleger eben hinterfragen, wie komme ich eigentlich, erst recht muss ich mich fragen, wenn ich dann eine Entscheidung treffe, wie ich zu dieser Entscheidung komme, aber wie ich auch meine Interessen und meine Wahrnehmungen steuere. Denn grundsätzlich vieles kommt eben aus der Verunsicherung, die wir am Anfang angesprochen haben, ne? Dass irgendwie die Gefahr ist, funktioniert die NATO noch so weiter? Ja, was ist mit den ganzen Zöllen, die Trump erhebt? Und dann erscheint einem Europa etwas näher und dadurch wirken so kurzfristige Entwicklungen, wie sie wir jetzt zum Beispiel seit Jahresbeginn 2025 haben, viel dramatischer und auch viel, wie du es gesagt hast, sie setzen sich viel mehr fest. Ich gehe einfach davon aus, das kann doch jetzt erstmal nichts mehr werden mit den USA und in Europa, weiß ich nicht, investieren wir so viel in Rüstung, dass das doch irgendwie nach oben gehen muss. Und das sind natürlich, das sind schon Fehlschlüsse. Das kann man nicht anders sagen.
Genau, die Vergangenheit bestätigt das ja auch nicht. Also ja, es ist ja jetzt nicht so, dass die Vergangenheit sagt, oh, das wird auch so passieren. Und selbst wenn, ist natürlich auch wieder die Frage, wie viel wert sind so Learnings aus der Vergangenheit? Wie viel ist übertragbar und wo?
Ja.
Was aber noch dazu kommt, man denkt sich dann ja oft, oh, jetzt passiert was und jetzt reagiere ich ganz schnell auf irgendwelche Nachrichten und dann kann ich profitieren.
Wir sind jetzt, glaube ich, alle ein bisschen verschreckt von dem Einbruch im April und so ein bisschen herrscht auch, und das sieht man auch immer wieder in den Medien, dieser Wille, ja, ich nenne es mal Wille, da jetzt irgendwie ein Muster erkennen zu können. Ne? Wenn Trump dies und das sagt, dann kann ich schnell in mein Depot gehen und irgendwas da machen. Ich glaube, dass das nicht besonders viele Leute machen, aber diese Denke ist aus meiner Sicht schon verhängnisvoll, weil es bringt uns was Falsches bei.
Genau, aber es ist ja, wir sind immer zu langsam dadurch, wie dieser Chart zustande kommt.
Ja.
Also man denkt ja immer, so ein Börsenkurs sieht ja aus wie so ein Trendverlauf. Und ja, man denkt ja immer, das würde sich jetzt aus ganz vielen Daten aggregieren. Mhm. und tut es ja auch, aber tut's eigentlich sind es ja sehr viele einzelne Punkte. Also jetzt sagen wir zum Beispiel, Saidi möchte eine Finanztipp-Aktie für 100 Euro kaufen,
die es hypothetisch
nicht gibt. Aber sagen wir, es gäbe sie. Also Saidi will die Finanztipp-Aktie für 100 Euro kaufen. Jetzt, ich möchte eine Finanztipp-Aktie verkaufen und sage, Mensch, 100 Euro finde ich gut, das verkaufe ich, dann ist jetzt der Kurs der Finanztipp-Aktie bei 100 Euro.
Warum? Weil das die letzte Transaktion war.
Ne? Genau. Also
die letzte Aktie wurde zwischen mir und Emil zu 100 Euro verkauft bzw. gekauft. Und das ist dann auch der aktuelle in dieser Sekunde oder diesem Sekundenbruchteil der aktuelle Kurs einer Finanztipp-Aktie.
Jetzt steht eben unser Chart bei 100 Euro. Jetzt sagt aber Saidi, eigentlich würde ich jetzt schon wieder verkaufen. Ich glaube, die Leute springen auf diesen Zug auf und ich glaube, ich kann ein kleines Geschäft machen. Dann sagt jetzt Saidi, ich würde verkaufen, aber für 105 Euro.
Ja.
Jetzt sehen wir theoretisch an, unsere Kollegin Tina läuft jetzt hier rein und sagt, oh, ich bin richtig überzeugt, dass das weiter steigen wird. Ich will kaufen, 105 Euro finde ich okay, kommt der Deal zustande. Und jetzt steht natürlich, weil das die letzte Transaktion ist, die Finanztipp-Aktie auf einmal bei 105 Euro.
Alles ein bisschen theoretisch hier gerade, aber
genau.
Ich glaube, das Prinzip ist klar.
Es ist halt super schwer, auf so Trends zu reagieren, weil du bist einfach immer hinter dem letzten Trader. Und dadurch, dass so wahnsinnig viele Trades stattfinden, bist du einfach weit hinter den anderen.
Genau. Und die Gefahr, jetzt um in diesem Beispiel zu bleiben, das du gerade genannt hast, ist ja, ich bin sozusagen, ich habe auch eine Aktie und sehe den Kurs von 100 Euro in meinem Depot und möchte jetzt sozusagen ja sofort auf für 100 Euro, sagen wir mal, kaufen. Und in dieser Sekunde bin ich ein bisschen zu spät dran, weil in dem Moment Tina für, was war es,
105
gekauft hat. Und dann springt der Kurs quasi auf 105 und meine Order wird bestens, wie das dann so schön heißt im Orderzusatz, bestens ausgeführt. Was wir damit sagen wollen mit diesem Beispiel ist, alle Kurse, die ihr insbesondere in eurer Depot-App oder so seht, sind schon immer Vergangenheit. Da kann Live-Kurs dastehen, wie auch immer. Das ist letztendlich der Kurs, zu dem die letzte Aktie, der letzte ETF-Anteil gekauft oder verkauft worden ist. Und gerade in Zeiten, darum geht es eigentlich, in Zeiten von News, wenn Trump mal wieder was von sich gegeben hat, seid ihr immer zu spät dran. Ihr habt keine Nanosekunden-Glasfaserleitung, die möglichst schnell eng an der Wall Street steckt. Und selbst da ist es für die computergeschriebenen, für den super Hochfrequenzhandel kaum möglich, diese schnellen Kurssprünge wirklich gewinnbringend zu nutzen. Also zu meinen, ich schaue in meine News-App auf meinem Handy, stelle fest, Trump hat wieder was von sich gegeben, wovon ich jetzt glaube, dass die Börsen nach oben gehen werden, seid ihr schon zu spät dran. Weil in dem Moment, wo es die Welt weiß, weiß es auch die Börse. Es gibt praktisch keine Schwarmintelligenz, zumindest keine menschliche Schwarmintelligenz, die schneller ist als die Börse und ihr seid grundsätzlich zu spät dran. Also nicht meinen zu hören, ich schwenke jetzt von so einem strategischen ETF-Investment, Long-Term Buy and Hold, auf so eine kurzfristige taktische Geschichte um. Das wird nicht funktionieren.
Ich kann ja, kleiner Schwank aus meinem Leben, weißt du, wo ich das gelernt habe, dass das so passiert? Kennst du noch Börsenpartys?
Ja.
Also du bist auf einer Party und alle alkoholischen Getränke haben so einen Kurs auf so einer Leinwand. Und wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, die Leute trinken viel Bier, dann steigt der Bierkurs. Ach so. Und wenn niemand Caipirinha trinkt, dann fällt der Caipirinha-Kurs. Und du kaufst aber an der Bar nicht Getränke, sondern du musst an so einen Schalter, wo du quasi Gutscheine für diese Getränke kaufst. Und da ist ja jetzt das Problem, wenn sich da, das war dann immer das Eingebaut, wenn sich der Markt überhitzt und irgendwann alle Kurse zu hoch werden, dann gibt es einen Crash. Und die Kurse rauschen richtig krass in den Keller, aber nur für eine ganz, ganz kurze Zeit.
Ich habe das mal auf YouTube, glaube ich, gesehen. Ich habe mich gefragt, sind das wirklich in dem Sinne Live-Kurse? Also im Sinne von, ist dazu zu diesem Preis der letzte Drink verkauft worden?
Das ist eine gute Frage.
Oder sitzt da irgendeiner hinter der Bar oder hinter dem Tresen am Schalter und versucht ein bisschen Kurse zu manipulieren?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht beantworten. Aber du wartest natürlich auf den Crash, weil du willst ja zum Crash kaufen, klar, damit du möglichst günstig, möglichst viel Getränke kaufen kannst. Nennen wir es mal so. Viele Getränke kaufen.
Genau.
Und das Problem ist aber, jetzt kommt der Crash und der Crash bringt dir halt nur was, wenn du in dem Moment an diesem Gutschein-Ausgabe-Verkaufsding stehst.
Und nicht in der Schlange.
Genau, weil alle, wenn jetzt der Crash kommt, werden sich alle auf den Weg machen, um davon zu profitieren. Und es bildet sich aber halt ein Andrang. Und die einzigen, die profitieren, sind halt die, die direkt schon ganz an dem Tresen stehen und sagen, boah, ich kaufe jetzt für, keine Ahnung, 10 Euro 12 Bier. So.
Genau, und die kassieren in dem Moment eigentlich eine Risikoprämie, ne? Weil sie sozusagen das Risiko eingegangen sind, sich die ganze Zeit da vorne hinzustellen, weil sie bei den in den fallenden Kursen ins fallende Messer gegriffen haben, könnte man in Anführungszeichen sagen. Nein, weil sie sozusagen richtig gewettet haben und dabei natürlich ein hohes Risiko eingegangen sind, nämlich was, dass sie zu früh drin sind.
Genau, die hatten keinen Spaß und waren auf der Tanzfläche, sondern die sind da gestanden und haben auf den Crash gewartet.
Auf den Crash gewartet und hatten dann auch das Risiko, dass sie sozusagen zu früh kaufen, in dem Fall zu früh kaufen, weil die Kurse noch weiter runterfallen. Aber nein, sie sind dann noch beim Crash die Vordersten in der Schlange und haben kaufen zum niedrigsten
Preis. Und ich denke mir dann immer, wenn jetzt was passiert und ich schaue in meine News-App, ich werde es nie rechtzeitig zu diesem Tresen schaffen. Und, also, und genau so ist es ja.
Die Leute an der Börse, die Börsianer, wissen das schon längst. Ja. Also das ist eine ganz alte Geschichte. Ja. Meine nicht, dass du irgendwo eine News liest, die noch keiner weiß. Natürlich weiß es die Welt und damit die Börse schon.
Ja. Und genau, da sind andere halt bei Trends einfach schneller. Und was aber unser zweites Problem so ein bisschen ist mit dieser Strategie, man redet ja dann oft vom Gewicht der Länder. Also zum Beispiel, wie viel Gewicht haben die USA in diesem Index? Und man muss halt sagen, dass die Gewichtung der USA ist ja auch gerechtfertigt, weil die Marktkapitalisierung so hoch ist. Also diese Firmen, die da an der Börse notiert sind, sind einfach sehr wertvoll. Und es ist jetzt nicht so, ich sag mal, die USA sind jetzt nicht so ein Schwergewichtsboxer, der künstlich schwerer gerechnet wird, sondern der ist tatsächlich so schwer, wie er da quasi auf der Waage steht. Und das ist halt nun mal, also das ist kein virtueller, hingerechneter Wert, sondern das entspricht quasi einem monetären Gegenwert.
Ja, also dem würde ich auf der einen Seite absolut zustimmen. Das sind halt einfach die Schwergewichte, mit vielen, das sage ich ja immer, Aktien sind was Praktisches, was Alltägliches, mit denen du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja jeden Tag zu tun hast. Ja, jetzt kann ich wieder die übliche Rede anfangen, von welcher Firma ist dein Handy, von welche Schuhe trägst du gerade wieder und welcher Hersteller hat dein Laptop produziert? Und
welche Suchmaschine benutzt du? Welchen Chatbot benutzt du?
Ja, genau. Also all diese Sachen. Andererseits muss man natürlich sagen, in die Kurse sind natürlich viele Erwartungen, wie immer schon eingepflegt. Also darauf, da ist natürlich KI, AI das große Thema, was für Produktivitätsgewinne, was für zukünftige Gewinne wird eine künstliche Intelligenz in Zukunft abwerfen? Und das ist natürlich völlig unabsehbar. Richtig ist auch, wenn man sich das auf der Basis der heutigen Gewinne anschaut, dann ist ein amerikanischer Markt heute schon deutlich, ich kann es nicht sagen, aber ich würde sagen Größenordnung 20, vielleicht 25%, eher 20% teurer als ein europäischer Markt. Ja, das heißt, die Bewertungen der US-amerikanischen Unternehmen, zumindest zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier dieses Video drehen, sind höher. Das heißt, in den Kursen stecken höhere Gewinnerwartungen drin als in den europäischen Firmen. Aber vielleicht ist es ja halt auch gerechtfertigt. Das kann halt wirklich keiner so richtig sagen.
Genau, wir können halt weder im Positiven wie im Negativen hinter die Kulissen schauen. Und dadurch ist halt nun mal die Marktkapitalisierung ist halt ein guter halbwegs, also man ist ja da weit weg von Objektivität, aber es ist so ein guter halbwegs, also es ist ein nachvollziehbarer Wert, mit dem man einfach näher an ein gutes, halbwegs objektives Bewertungskriterium herkommt.
Ja. Und dazu muss man ja sehen, auch ganz alte Regel, natürlich, wir reden hier von US-Unternehmen, die jetzt zumindest im Trump-Crash oder überhaupt über dieses Jahr relativ stark gelitten haben, was natürlich viel mit der US- oder angekündigten US-Zollpolitik zu tun hat, von der man natürlich nicht weiß, wie es da weitergeht. Ja, das ist ja auch das nächste Frage. Und dann auch dabei übrigens, wie irgendwelche Digitalprodukte oder Digitaldienstleistungen, also Cloud-Services und Ähnliches, irgendwie mal davon Zöllen dann auch betroffen sind oder eben auch nicht betroffen sind. Der Witz ist natürlich aber, dass das nicht alles in den USA passiert. Ja, das älteste Argument gefühlt für mich bei dieser ganzen Geschichte, dass ob der MSCI World zu viel US-Anteil hat, nicht vergessen, nur weil Microsoft, Apple, Amazon und wie sie alle heißen, in USA sitzen, machen die natürlich einen großen Anteil ihres Geschäftes außerhalb der USA und das trägt genauso oder im entsprechenden Verhältnis halt dann zu den Gewinnen und damit zum Aktienkurs bei, wie die Gewinne, die tatsächlich direkt in den USA anfallen.
Und man muss natürlich auch sagen, auch bei Firmen, die einen Großteil ihres Geschäfts in den USA machen, das ist natürlich ein sehr großer Binnenmarkt. Also du hast einfach eine gute Kombination aus einem großen Markt mit einer relativ guten Kaufkraft und in der EU, also klar, die EU ist natürlich theoretisch der größere Markt, aber man muss halt auch sagen, wir kommen ja aus einer Geschichte unterschiedlicher Nationalstaaten. Also gibt es ja zum Beispiel in Frankreich gibt es einzelne große Banken und in Deutschland gibt es große Banken, in Italien gibt es eigene große Banken, in den Niederlanden und so weiter. Aber eine US-amerikanische Bank hat halt ein Rechtssystem über diesen gesamten Markt, was ja in der EU noch gar nicht so ist. Und das gibt natürlich diesen Firmen, die vielleicht im Ausland gar nicht so stark sind, trotzdem einen super guten und großen Markt, den sie bedienen können.
Ja.
Was wir halt, glaube ich, so aus unserer Perspektive tendenziell unterschätzen.
Richtig, und wir nehmen halt auf unserer Seite wiederum den EU-Binnenmarkt nicht so intensiv als einen Markt wahr, obwohl er übrigens schon da ist. Ja. Vielleicht ja. nicht auf als Kapitalmarkt, ja, weil wir nach wie vor unterschiedliche Börsen haben und so weiter, aber der EU-Binnenmarkt, ne, ist natürlich einfach extrem wichtig für die Konjunktur, für die europäische Wirtschaft. Also wie viel, das sieht man ja eben, wenn irgendwelche Grenzbeschränkungen jetzt bei in Zeiten von Corona, in Zeiten von Pandemie hochgehen, wie groß die Einschränkungen da auf einmal da sind. Ja. Ich will aber noch einen Punkt stark machen, sozusagen nochmal ganz übergreifender, jenseits davon, wie viel US-Anteil jetzt in welchem ETF drin steckt oder wie gut jetzt eben Europa zuletzt gelaufen ist. Die ganze Fragestellung ist gefährlich, weil das ganze Prinzip, wie wir bei Finanztipp das langfristige Investieren mit Aktien-ETFs empfehlen, beruht eben da auf dem Konzept des passiven Investierens, sodass ich mich freimachen davon muss, was ist meine Marktmeinung? Welcher Kontinent läuft die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte besser als der andere? Es kann dir keiner wirklich sagen. Und letztendlich ist ja die Idee nur dabei, das ist eben auch mit einem weltweiten ETF, selbst wenn der 60% oder 70% US-Aktien enthält, nach vorgegeben ist natürlich Diversifikation. Dass ich weltweit gestreut mein Geld anlege und da wirst du bestimmt jetzt noch gleich dazu kommen, letztendlich den Markt halt sich selbst überlasse und mich nur zurücklehne und dann die entsprechende Rendite abschöpfe. Das Problem ist wiederum da, so ein bisschen psychologisch auf unserer Seite, sich von den ganzen News und von dem Störfeuer oder Dauerfeuer, das ein Donald Trump abfeuert und das sich natürlich auf mein Depot auswirkt, sich unabhängig zu machen, sich in gewisser Weise taub zu stellen, ja, zu sagen, ich la 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 la, ja, ich höre da gar nicht hin, weil es geht nicht darum, sondern es geht darum, wo mein ETF in 15 Jahren steht und da wird das nicht die ganz große Rolle spielen. Da spielen eh so viele Faktoren mit rein, die du nicht unter Kontrolle hast. Also begib dich, liebe Hörer, nicht in so eine Illusion, dass du das irgendwie unter Kontrolle hättest. Hast du nicht.
Ja.
Hast du einfach nicht. Das ist das Spiel. That's what you sign up for. Das ist das Spiel, das du am Aktienmarkt mitgehen musst. Dass du sagst, ich fahre die Achterbahn schön rauf und runter mit. Ja. Halt mich gut fest. Versuch dabei, möglichst nicht zu schreien oder so wenig zu schreien, wie es geht. Aber hab letztendlich im Gegensatz, deswegen passt das Achterbahnbeispiel auch nicht, die große Gewissheit, dass es am Ende weiter oben geht. Dass ich weiter oben lande, als ich angefangen habe, was bei einer Achterbahn sonst nicht der Fall ist.
Ist natürlich super schwer, psychologisch gesehen, sich so mitreißen zu lassen.
Ja.
Weil Kontrollverlust ist ja für uns alle schlimm. Also Kontrolle ist ja wichtig übers eigene Leben. Und da muss man das ja quasi so einfach aus der Hand geben. Mein Tipp wäre natürlich, wenn du schreien musst beim Blick ins Depot, schau nicht in der U-Bahn oder im Bus rein. Mach's am besten zu Hause. Und ansonsten natürlich ist ja auch die Lösung, so ein bisschen auf dieses Problem, den ETF machen zu lassen.
Ja.
Weil auch Indizes, also dein ETF folgt ja zum Beispiel dem MSCI World oder dem FTSE Developed oder dem FTSE All World, wem auch immer, also er folgt so einem Index. Und diese Indizes, die rebalancen sich ja selber auch.
Ja.
Und wir haben ja zum Beispiel gesehen, das war ganz lustig, wir haben im April war es, glaube ich, als es so diesen ersten größeren Einbruch mal gab, da haben wir dann geschaut, wann MSCI im Internet seine Dokumente ein Update verpasst hat und da ist auch spürbar der US-Anteil gesunken schon im MSCI World. Also es waren mehrere Prozentpunkte auch auf jeden
genau.
Fall.
Genau. Also nagel mich jetzt nicht auf die genauen Prozentpunkte fest, aber wir lagen mal so irgendwie Richtung 3/4, Richtung 75% und jetzt sind wir runter so Richtung 70%. Das ist natürlich auch immer wieder von der gerade aktuellen Aufteilung abhängig. Und wichtig ist natürlich auch, im gleichen Zuge ist der Europa-Anteil gestiegen. Das heißt, diese Verschiebungen, über die wir uns einerseits beschweren können, die finden in so einem Welt-ETF ohnehin statt. Jetzt kannst du sagen, ja, wenn ich das vorher wusste, dann hätte ich schon künstlich sozusagen US-Anteil runtergefahren und Europa-Anteil hoch. Ja, aber da hast du wieder was? Eine Marktmeinung. Du meinst es vorher besser zu wissen und wir wissen nicht, wo es hingeht. Vielleicht geht diese ganze, ich sag's ja immer nur, ne, diese ganze AI-Geschichte nochmal ganz anders ab. Dann sind halt im Moment die großen Tech-Giganten aus USA ganz vorne. Aber es kann auch sein, dass, ja, wir uns in Europa über die Rüstungsindustrie und die Infrastrukturinvestitionen am eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehen. Und ja, dann bist du, das heißt, du bist schon früh dabei, du bist von Anfang an dabei gewesen, halt nur nicht mit so viel von deinem Geld.
Und man hat ja da auch wieder, das was du jetzt gesagt hast, ist so ein bisschen dieses, ich nenne es immer das Sportschau-Problem. Klar ist es einfach, wenn du das Fußballspiel gesehen hast, zu sagen, ja, warum hat er nicht den aufgestellt? Wir haben ja dann gesehen, das hätte funktioniert. Ja, hinterher ist das einfach zu wissen. Du musst das halt vorher wissen. Und deswegen sind halt Leute, keine Ahnung, deswegen ist Julian Nagelsmann Bundestrainer und wir beide zum Beispiel nicht.
Mir kommt es ein bisschen, weil du jetzt Fußball sagst, ein bisschen vorher wie bei einem großen Turnier, ja, wo der Nachbar zuerst schreit, ja, Tor, und du ärgerst dich drüber, ja. Aber du siehst das Tor ja trotzdem, halt irgendwie 7 Sekunden später, ja, und so ist es zu übertragen sozusagen mit dem ETF auch. Du kriegst ja den Profit trotzdem ab. Es ist ja nicht so, dass dass Europa, jetzt um es mal deutlich zu sagen, in deinem Welt-ETF nicht stattfindet.
Dann sind wir schon fast am Ende unserer Folge und schauen noch auf die, ja, auf eure Fragen, liebe Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von Johnny04.11. Hey Saidi, wie kann ich sicherstellen, dass die Angehörigen im Todesfall ans Depot und Verrechnungskonto bei einem Neo-Broker kommen?
Ja, also grundsätzlich muss man dazu wissen, eigentlich ist das ja alles gar kein Problem, ne? Also wenn du, jetzt sagen wir mal, du bist das Kind, ja, und es ist ganz klar, dass du der Erbe bist, ja, dann kannst du auch das ganze Prozedere mit Erbschein und so weiter abwarten, aber es ist natürlich irgendwie nicht schön, ja. Dann gibt es ja auch die, das muss vielleicht auch dazu sagen, gibt es die ganzen Instrumentarien, insbesondere die sogenannte Vorsorgevollmacht, ja, mit der man seine Kinder oder wer auch immer sonst sich drum kümmern soll, vorher bevollmächtigen kann, um sich drum zu kümmern. Das funktioniert allerdings bei allen möglichen Banken letztendlich nicht. Die erkennen das in aller Regel nicht an. Da brauchst du eine eigene Bankvollmacht. Und dieses System, sage ich mal vorsichtig, ja, das ist vielmals bei Neobrokern noch nicht so ausgereift, um es mal so zu sagen. Und dennoch müssen sie es zur Verfügung stellen. Das heißt, also wenn mir das wichtig ist, dass ich auch dann nach einem entsprechenden Todesfall zeitnah an das Depot rankomme, dann sollte ich mich auf die Hinterbeine stellen und auf entsprechenden Depotvollmachten, Kontovollmachten bestehen. Eine Alternative ist aber, wie wahrscheinlich ist es denn, dass derjenige, der irgendwann mal zum Erbfall, zum Trauerfall, zum Todesfall werden könnte, wirklich das ganze Depot noch braucht. Das stelle ich jetzt mal in Abrede. Ja, also gerade wenn es um viel Geld offensichtlich geht, sonst wird es ja keine Rolle spielen. Also vielleicht auch rechtzeitig, Thema vorgezogenes Erbe, da über eine Schenkung nachdenken. Und das kann ja gegebenenfalls sogar auch Steuern, Schenkungssteuer sparen.
Da haben wir, dein Kollege Hermann letztens eine richtig krasse, muss ich wirklich sagen, eine krasse Lebensweisheit so in die Runde geworfen bei unserem Event mit den Unterstützerinnen und Unterstützern. Hat er gesagt, seine Oma, also Hermanns Oma, hat zu ihm immer gesagt, es ist besser, mit der warmen Hand zu schenken, als mit der kalten. Ja, und das ist super philosophisch.
Schönes Bild.
Ja. Aber das trifft es eigentlich total.
Absolut. Ne? Also rechtzeitig drüber, vor allen Dingen drüber reden, ja, und dann wird in vielen Fällen sozusagen, muss man sich auch vorstellen, dass die eigenen Eltern oder Großeltern ja beim Depot nicht so kompetent sind und das gar nicht wissen, dass man da schon vorher Anteile übertragen kann. Übrigens, wenn denn rechtlich alles geklärt ist, ja, ist grundsätzlich so ein Depot super leicht zu vererben, weil du einfach nach den entsprechenden, wie heißt das, Erbquoten, ja, nach den entsprechenden Erbquoten die Anteile
das kann man oft aufteilen.
Gibt nichts, kaum was Einfaches aufzuteilen, ne? Außer das Depot besteht aus einer Aktie, dann wird es ein bisschen schwierig.
Die nächste Frage kommt von Johannes.Funk. Hey Saidi, wie viel Prozent sollte man mindestens in Aktien-ETFs investieren?
Das lässt sich kaum pauschal beantworten. Das hängt ja von sehr vielen Geschichten ab. Zum einen deine eigenen Bedürfnisse an Geld. Ja, wie viel brauchst du die nächsten Jahre? Das sollte dann eben nicht in Aktien rein, sondern es bleibt auf dem Tagesgeld oder auch ebenfalls mal Festgeld. Also wie ist so dein Geldbedarf, dein Kapitalbedarf sozusagen, und auf der anderen Seite, wie ist dein eigenes Risiko, Risikobewusstsein, sag ich mal, an der Stelle, wie viel hältst du denn da letztendlich aus? Ich kann nur Folgendes mitgeben, wir haben das mal uns angeschaut mit unserem Test- und Analysechef Philipp Küppers und haben festgestellt, unter 40% Aktien zu fahren, also ich sage mal, ich mache jetzt 20.
Also von deiner Sparrate quasi. Oder von deinem Vermögen.
Vom gesamten Vermögen. Wenn man sagt, ich habe jetzt nur 15% oder 20% in Aktien, das bringt halt nicht viel. Das kannst du schon machen, wenn du sagst, das ist von meinem Sicherheitsgefühl her. Aber im Vergleich zu dem gefühlten Stress, der das bei dir auslöst, die zusätzliche Rendite, die das bringt, im Vergleich zu den, ich sag jetzt mal was, 80%, die du dann verzinst auf dem Tagesgeld oder sonst wo rumliegen hast, das bringt es halt nicht so richtig. Und deswegen ist es schon so ein bisschen nicht kleckern, sondern klotzen, ja. Also wir würden schon sagen, so ab 40% vom gesamten Vermögen in Aktien anzulegen, ist eine gewisse Untergrenze, weil nur dann wirst du langfristig auch wirklich einen spürbaren Effekt an Überrendite und auch wirklich an, ja, Gewinn haben, der oberhalb der Inflationsrate liegt. Ja, das ist ja immer wieder das Spielchen. Und nach oben hin, ich will nicht sagen, keine Grenzen, irgendwo bei oberhalb von 80% wird es dann schon echt haarig, aber irgendwo so in diesem Rahmen. Generell, wenn man da sich noch nicht so wohl fühlt, mit Hälfte-Hälfte macht man meistens nichts verkehrt erstmal.
Und die letzte Frage kommt von Bodi Heiko. Hey Saidi, was tun mit einem laufenden Riester-Vertrag, wo das Altersvorsorgedepot doch nicht kommt?
Ja, ich glaube, das fragen sich gerade viele Leute, die noch einen alten Riester hinten haben. Grundsätzlich kann man sagen, Riester lohnt sich halt vor allen Dingen dann, wenn du entweder zwei Kinderzulagen mindestens kassierst oder wenn du sehr wenig verdienst, sodass du weniger einzahlst, als du vom Staat bekommst. In den Fällen ist es keine Frage.
Oder beides quasi.
Ist es ein No-Brainer, würde ich den Vertrag einfach laufen lassen. Und ansonsten muss man halt wirklich auf die Kosten schauen. Das Gute ist, diese Kosten sind bei Riester ja relativ transparent angegeben. Das heißt, ich würde mir mehrere Jahresabrechnungen, mindestens drei, vielleicht sogar vier oder fünf, nebeneinander legen und schlichtweg vergleichen, wie viel ist der Vertrag mehr geworden, im Vergleich zu dem, was reingeflossen ist, Eigenbeitrag zulegen und dann die Kosten mir anschauen. Und das ist dann ein Hinweis darauf, ob sich der Vertrag noch lohnt oder nicht.
Damit sind wir am Ende unserer Folge. Vielen Dank dir, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.